SRF 1.
SRF 1.
Es wird ganz eine lustige Schnabelweide, das verspreche ich. Die Mundartsendung Schnabelweide steht nämlich heute Abend ganz im Zeichen von den Appenzeller-Witzen. Seit letztem Jahr gehört der Appenzeller-Witz, und das ist kein Witz, zusammen mit anderen Schweizer Brüchen sogar zum UNESCO-Kulturgut. Hätte gerne ein Müsterli? Sehr gerne.
Ein Bub ist mit seinem alten Velo vom Schweizer Pont gegen den Coop-Abi gefahren. Es war schon eher dunkel gewesen. Fast sonder Stunde steht ein Polizist in der Strasse hin und ruft: Halt, kein Licht! Da ruft der Bub: Auf die Seite, keine Bremse!
Noch mehr Witze, noch mehr Geschichten rund um das Appenzeller-Witze gehören dir in der heutigen Sendung Schnabelweide mit der Susanne Sturzenegger und dem Mikrofon dem Adrian Köpfer. Ich wünsche euch einen guten und ruhigen Abend. Und als erstes gibt es in der Mundartsendung Schnabelweide immer den Briefkasten. Und im Briefkasten beantworten wir jede Woche eure Fragen zu Mundartausdrücken. Die Fragen, die könnt ihr uns mailen oder aber dir auch schicken. Der Marc Fessler aus Luzern hat eine Frage zum Wort Tonne. Das komme am meisten im Luzerner Hinterland vor und bedeutet hier oder da. Sein Onkel meint sogar, das Wort gäbe es gar nicht im Wortschatz, das sei eine freie Erfindung. Und vom Mundartredakteur und Briefkastenentleerer Markus Gassreiter wollen wissen, ist das wirklich so? Ist das eine Erfindung?
Also wenn es im Luzerner Hinterland vorkommt und dort von vielen Leuten gebraucht wird, dann gibt es das Wort im Wortschatz. Das ist gar keine Frage. Auch wenn es vielleicht einmal von jemandem eine freie Erfindung war. Aber frei erfunden ist sowieso das Wenigste. Neue Wörter werden meistens als Spielereien oder aus lautlichen Gründen aus etwas heraus entwickelt, was es schon gibt.
Und von wo ist denn das Tonnen abgewandelt?
Wahrscheinlich von Tannen. Wahrscheinlich sage ich, weil ich das Wort «Tonne» erstaunlicherweise nie gefunden habe, weder im Idiotikon noch in der luzerndeutschen Grammatik. Darum gehe ich davon aus, dass das eine jüngere Wortbildung ist.
Was ist denn mit dem «Tanne»?
Das ist im Grunde das Gleiche wie das neuhochdeutsche «von dannen». Das Adverb, das gibt es schon im Althochdeutschen als «dannana» oder «dannan» in der Bedeutung «von da her» oder «dorthin». Also die Bewegung von einem Punkt aus weg oder von einem Punkt aus zu einem ahnen, das ist betont bei dem «tanne». Beispielsätze im Schweizerdeutschen Wörterbuch sind «man kommt nicht tanne», «man kommt nicht weg», «man kommt nicht fort» oder «jagen tanne», «jagen weg». Oder «leg das tanne», «leg das do ahne». Also sehr unterschiedliche Bedeutungen, die man da brauchen kann.
Der Marc Fässer, der sagt aber «tonne», nicht «tanne», oder?
Jawohl, das ist ja so. Nach dem Schweizerdeutschen Wörterbuch würde man im Luzernbiet «tanne» sagen. Es gibt viele Varianten in der Dialekt. «Tanne», «dann», «tanne», «dann». Mit «o», «tonne», «don» kennt das Wörterbuch nur von der Walser Dialekt im Tessin und im Piemont, sonst nie. Aber vielleicht ist eben gerade das die jüngere Entwicklung, dass im Luzerner Hinterland aus ursprünglich «tanne» «tonne» geworden ist.
Dann haben wir eine weitere Frage bekommen, und zwar von der Germaine Kurt aus Bern. Sie fragt nach der Herkunft vom Quartiernamen Rossfeld zu Bern, in der Nähe von der Engelhalbinsel. Und sie hat die Vermutung, in der Nähe von Straßburg gibt es eine Ortschaft Rossfeld. Und vielleicht seien während der französischen Besatzung in der Napoleonzeit Soldaten aus diesem Dorf dort stationiert gewesen. Das Berner Quartier Lorraine haben sie nämlich drum so, weil dort das Lothringer Detachement zuständig war. Beim Rossfeld sei es darum vielleicht gleich gewesen. Markus Gasser, kann das sein?
Ja, es kann natürlich viel sein. Aber der Name Lorraine für das Berner Quartier, der ist älter als die Napoleonzeit, das weiss man. Im Berner Namenbuch steht, dass der Name von einem Herrensitz kommt, der dort war. Ein Herrengut, das Kleines Wielergut geheissen hat, bis es 1637 der Infanteriehauptmann Johann Steiger gekauft hat, der im französischen Dienst war damals und es dann nach der Landschaft Lothringen, französisch Lorraine, genannt hat. Im 19. Jahrhundert ist dann die Lorraine zu einem Arbeiterquartier von Bern geworden. Darum sei der Name als Spottbezeichnung auch auf andere Industrie- und Arbeitergebiete im Bernbiet übertragen worden. Darum gibt es viele Lorraine. Zum Beispiel das Finsterhennen, das Bäterkinden, das Burgdorf, das sogar Buchsi und eben auch in anderen Dörfern haben sie gefunden.
Also das ist nichts mit dem Detachement aus Lothringen. Und beim Rossfeld, ist es dann auch so, dass es nichts mit der französischen Besatzung zu tun hat?
Ziemlich sicher schon, ja. Wahrscheinlich hat das Feld schon 1609 Rossfeld geheissen. Also viel, viel früher. Das hat mir der Thomas Franz Schneider vom Berner Namenbuch geschrieben. Sie haben zwar die Originalurkunde nicht von 1609, aber immerhin einen Hinweis darauf. In einem Buch über den Kanton Bern aus dem 19. Jahrhundert steht, da nach einer Urkunde von 1609 die Burg auch oben an die Almend des Rossfeldes stieß, welche ihren Namen als Pferdeweide erhalten hat. Das ist zwar kein endgültiger Beweis, aber das Rossfeld heisst wahrscheinlich schon so, wie es einmal als Rossweid gebraucht worden ist.
Guten Abend, möchte gerne anfragen, woher das Wort Überzieher kommt. Das schreibt uns Verena Bärli-Binder aus Rapperswil. Ihr Vater und ihr Grossvater haben das Wort fast täglich gebraucht. Im Winter musste man dann einen Mantel bringen, im Sommer so eine gelismete Weste oder ein Gilet. Und sie vermuten, dass ein Überzieher einfach das letzte Kleidungsstück sei, das man anlegt. Markus Gasser, stimmt das?
Das kann man schon so sagen, ja. Der Überzieher ist meistens ein Mantel, den man über die anderen Kleider überzieht, also eben drüber über anlegt. Im Wörterbuch der Brüder Grimm gibt es ausser dem Überzieher auch eine Überziehjacke und einen Überzieherrock, also Rock im Sinne von Mantel, nicht von unserer Bedeutung als Frauenrock. Dann gibt es ein Überziehhemd, Überziehhose und sogar ein Überziehschuhe. Also Überzieher, das ist wie eine Kurzform für alle die Kleidungsstücke, wo man über andere Kleider drüber anlegt, um sich vor Kälte und Nässe zu schützen oder um die Kleider drunter vor Dreck zu schützen. Darum kann der Überzieher eben je nach Jahreszeit, wie Frau Bärli-Binder schreibt, einmal ein Mantel sein und einmal eine gestrickte Jacke. Das ist heute aber nicht mehr so geläufig. Im Hochdeutsch ist ein Überzieher nur noch ein Herrenmantel, also nicht jedes Überkleid. Ein Überziehschuh, sagen wir heute Galoschen. Man redet von Schutzkleidern oder Outdoorjacken oder Electrojack Wolfskin an, also so eine moderne Regenjacke.
Wobei hat man schon wieder Werbung gemacht.
Ja, aber man braucht halt ganz viele Wörter für Sachen, die eigentlich auf einen Markennamen zurückgehen. Das ist bei dem auch so. Also die Überziehwörter, die im Grimm alle noch stehen, das ist eine Wortgruppe, wo der Spruch verschwindet, beziehungsweise wo eben durch ganz viele andere Wörter ersetzt wird.
Die nächste Frage, die wir bekommen haben, die kommt von der Monika Keller aus Laufenburg. Sie möchte wissen, von wo das Wort Hurli für einen Kreisel kommt, den man zum Spielen braucht. Ob das einen Zusammenhang mit dem Hurliputz hätte und was Hurliputz denn eigentlich bedeutet? Das ist jetzt ein bisschen viel. Drei Fragen, drei Antworten, Markus Gasser.
Jawohl. Also zum Ersten, der Hurli für einen Kreisel, der schlautmohlerisch. Es gibt schon im Mittelhochdeutschen das Verb hurren, das bedeutet sich schnell bewegen, sich sausend bewegen. Das geht, wie das Englische to hurry für pressieren, auf ein vorgermanisches Wort hurza zurück, das auch bedeutet sich schnell bewegen. Und von dem hurren ist das Verb hurlen abgeleitet. Und hurlen tut man, wenn man eines von diesen verschiedene Kinderspiele spielt, wo man Brummkreisel dafür braucht. Da gibt es eine ganze Serie von so verschiedenen Spielen, die im Idiotikon alle erklärt sind. Und zu dem Verb «hurlen» gehört dann eben der Hurli, der Kreisel selber.
Wie ist es mit dem Hurliputz?
Der hat entfernt damit zu tun. Also zuerst einmal die Bedeutung, der Hurliputz, das ist ein Morgenmantel oder ein Pyjama oder ohne bequeme Hauskleidung. Laut dem Idiotikon sagt man das im Raum Basel, Aargau und im Schaffhausischen. Und für Basel ist auch eine Verwendung als Arbeitskleid überliefert, zwar als dreckiges und ungeordnetes Kleid. Und das ist, glaube ich, auch die Verbindung mit dem Hurli. Der Hurliputz, das ist eine schnelle Kleidung, keine, wo man sich Mühe gibt, wie es dann aussieht und wo man Zeit braucht, um sich schön zu machen, sondern eben eine, wo man sich keine Mühe muss geben, wo es so schnell geht.
Was ist denn der Putz?
Hurliputz ist eine Variante von Hurlimutz. Und ein Mutz, das kann ganz viel sein. Das bedeutet im Kern etwas Kurzes, Stumpfes, Abgenütztes. Kann man auf Menschen oder auf Tiere oder auf Sachen anwenden. Ein kleiner, dicker Mensch ist zum Beispiel ein Mutz. Oder ein Bär ist ein Mutz. Wahrscheinlich wegen einem kurzen Schwänzli. Oder eine kurze Jacke. Das kann auch ein Mutz sein. Also der Hurlimutz ist im wörtlichen Sinn ein nachlässiges, einfaches Kleidungsstück.
Klein, zwirbelig und durcheinander, das steckt also in den Wörtern Hurli und Hurliputz. Das war der Briefkasten von der heutigen Schnabelweide. Und wenn auch ihr eine Frage habt an unsere Mundart-Redaktorinnen und Redaktoren, dann schreibt an folgende Adresse: SRF1 Schnabelweide 8042 Zürich. Ich sage es nochmal: SRF1 Schnabelweide 8042 Zürich. Oder aber schickt eure Frage ganz einfach via E-Mail an folgende E-Mail-Adresse: mundart@srf.ch. mundart@srf.ch. Der nächste Briefkasten gibt es heute in der Woche hier in der Sendung Schnabelweide. Appenzellerart von der Falka. Und wir bleiben im Appenzellischen, und zwar in Appenzell-Ausserrhoden. Da gibt es auch noch etwas ganz Witziges. Da kann man wandern, die Aussicht natürlich geniessen und hat gleichzeitig dabei immer wieder etwas zum Lachen. Der Witzweg von Heiden bis Walzenhausen oder umgekehrt. Der Witz-Wanderweg gibt es schon seit 20 Jahren und Susanne Sturzenegger aus der Schnabelwey-Redaktion hat ihn diese Woche abgewandert. Und dass es eine lustige Wanderung ist, das nehme ich jetzt mal an. Was mich aber mehr von der Susanne Sturzenegger hat wundern genommen, ist es ja eine strenge Wanderung.
Ja gut, das ist immer ein bisschen relativ. Es geht schon etwa einmal kurz ein bisschen stotzig auf, aber über das Ganze gesehen hat es keine grossen Höhendifferenzen. Und ich würde sagen, mittelmässige Fitness und gute Schuhe langen. Der ganze Weg ist etwa 8 Kilometer lang, sehr abwechslungsreich. Man ist im Wald oder läuft über Wiesenweg, mal auf Kies, Waldboden oder Teer. Und es geht etwa 2,5 bis 3 Stunden. Aber es kann auch viel länger gehen, weil es hat unterwegs immer wieder ein Beizli zum Einkehren.
Sehr schön.
Das hat es ja im Appenzellerland zum Glück fast auf jedem Hügel. Und apropos Hügel, das ist ja etwas Tolles im Appenzellerland. Man hat viel Aussicht. Und beim Witzweg sieht man immer wieder auf den Bodensee. Und das ist wirklich traumhaft.
Jetzt ist es ja ein Witzweg. Wie funktioniert das mit diesen Witzen? Hat es da Hörstationen, Tafeln zum Lesen oder jemand, der ihm überhaupt einen Witz erzählt?
Also ja, das sind Tafeln, total 100 sogenannte Lachstationen und da kann man dann einfach die Witz lesen, ein bisschen verschnaufen und je nachdem mehr oder weniger lachen.
Was sind denn das für Witze, die dort drauf stehen?
Also wir hören dann noch ein paar Müsterli. Sind alles Appenzeller Witzklassiker aus der Sammelband von Rudi Rohner. Der Rudi Rohner, der ist Lehrer und sein besonderes Anliegen ist die Pflege der Appenzeller Sprache, der Appenzeller Brüche und eben auch von diesen speziellen Appenzeller Witz. Die Witze sind lustig, nicht alle gleich lustig und sie werden alle 3 Jahre ausgewechselt.
In dem ersten Teil von der Schnabelweide machen wir jetzt eine kurze Wanderung und zwar mit dem Initiant von diesem Witzwanderweg, mit dem Peter Eckenberger. Wer ist der Peter Eckenberger?
Er ist ein wunderbarer Wanderkumpan, weil er so viel weiss und so gut kann erzählen, eben auch Witz. Der Peter Eckenberger hat auch ein spannendes Leben. Er ist zu Walzenhausen, Appenzell-Ausserrhoden aufgewachsen. Dann hat er eine Drogistenlehre gemacht. Nachher war er 5 Jahre lang in der Fremdenlegion in Nordafrika. Zurück in der Schweiz dann hat er ein Lehrerseminar gemacht. Er war Lehrer. Und nachher hat er noch ein Logopädie-Studium gemacht und als Logopäde geschafft. Dazu hat er immer wieder geschrieben und auch Bücher rausgegeben mit Appenzeller Geschichten. Gerade zuletzt ist ein Buch rausgekommen mit dem Titel «Lesen und Lachen» oder eine Hör-CD «Losen und Lachen». Der Peter Eckenberger sagt übrigens, die Zeit in der Sahara hat ihm die Augen aufgetan für die Schönheit im Appenzellerland, für die Sprache und die vielen originellen Leute, die es im Appenzellerländli gibt.
Das also zu eurem Gesprächspartner Peter Eckenberger. Und jetzt gehen wir also auf den Witzwanderweg. Und bei einem kühlen Plätzchen, einem wunderschönen Bächli, hat euch der Peter Eckenberger gesagt, was für ihn ein guter Witz ist.
Ein guter Witz für mich ist eine schlagfertige Antwort. Eine Antwort, die kommt wie eine Kugel aus dem Rohr, wo man gewissermaßen auf der geistigen Ebene schachmatt gesetzt wird. Au, was soll ich da für eine Antwort geben? Es gibt eine glatte Geschichte von 2 Buben, wo die Schlagfertigkeit zum Ausdruck kommt. Die beiden Sechsklässler hocken im gleichen Gebank nebeneinander. Der Lehrer macht den Diktat. Und beim Korrigieren sagt er, aha, beide 17 Fehler und beide tupfgleichen Fehler. Und wo er dann die Heft zurückgegeben hat, ist er zu den beiden Schlawiner her und sagt, so ihr zwei, wie kommt das, dass ihr beide 17 Fehler und beide tupfgleichen habt? Du meint den einen von den beiden Buben, ja, wir haben ja den gleichen Lehrer.
Gehören Sie eigentlich zu denen, die sich Witz gut merken können?
Ja, es gibt vielleicht im Laufe der Jahre eine gewisse Routine. Ich würde auch sagen, ein Witz, der mir gefällt, der mich anspricht, in der Regel mag ich den behalten. Aber ich muss dann schnell ein Stichwort aufschreiben oder muss den Witz aufschreiben, dass er bleibt. Und die, die sofort wieder in Vergessenheit geraten, die sind in der Regel nicht so gut. Oder passiert mir nicht so gut.
Ein gewisser Christoph Meikers hat 1790 gesagt, Fröhlichkeit und Witz sind den Appenzellern angeboren. Der Letztere wird von der frühen Jugend an geübt und geschärft. Was sagen Sie da dazu? Stimmt das?
Dass man die Jungen jetzt fast zum Witz oder zum Witzig sein erzüchtet, das glaube ich also weniger. Ich glaube eher, dass schon die Schlagfertigkeit geht vielleicht ein bisschen parallel mit dem Appenzeller Naturell einher. Ist so, die einen sollen es, die anderen sollen es weniger. Ein Stück weit ist es sicher eine Begabung auch. Eben so, können schlagfertig sein, witzig sein. Ein Stück weit kann man sich da antrainieren, aber eben gerade ein Stück weit.
Wie war das bei Ihnen in der Familie gewesen? Hat man sich da am Familientisch Witz erzählt?
Also mein Vater gilt als Humorist, ein humorvoller Mensch, der mit seinen Sprüchen alle wieder Leute zum Lachen gebracht hat. Er war Berufsfotograf, er war dann so ein Pionier vom Dia-Vortrag, die Säle waren pumpenvoll. Und in seinen Kommentaren zu diesen meistens Landschaftsbildern hat natürlich alle wieder eine glatte Begebenheit, eine glatte Episode gehört.
Peter Eggenberger, Sie sind in Walzenhausen im Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen und reden den Kurzenberger Dialekt. Wir haben es schon ein bisschen gehört. Was ist typisch an diesem Dialekt?
Ja, der Kurzenberger Dialekt, zuerst einmal weiss der Kurzenberg, die Gegend vom Appenzellerland über dem Bodensee, über dem St. Galler Rintel, also mit der Gemeinde Wolfhall im Zentrum, weil es die Sprache anbelangt. Dann eben zu Walzenhausen schwätzt man ähnlich. Zaden hat man früher ähnlich geschwätzt, Lutzenberg, Weihnacht, Rüti, Oberig. Und typisches Merkmal, was den Leuten sofort auffällt, sind die Braten an. Also eben, bei uns hat es früher noch schöne Mädchen gegeben. Oder auf der Wad waren die Gassen und nicht Gässen und Mädchen. Und sicher nicht Gässen und Mädchen, wie der Rest von der Ostschweiz würde sagen.
Ist ja komisch, im Schaffhausischen redet man auch so. Und das ist ja recht weit auseinander.
Es ist so. Auch im Thurgi gibt es gewisse Inseln, wo man die Braten anhat. Vielleicht ein bisschen mit einer anderen Färbung. Bei uns sagt man natürlich die Sprache der Färbung vom St. Galler Rintel her. Vom Vorarlbergischen Stück weit auch. Und warum die Braten an jetzt bis in Schaffhausen, auf Schlaten abi, ja, da müssen wir mal genauer abklären.
Reden da noch viele Leute so?
Es ist ein aussterbender Dialekt, oder? Es ist eine Region, die natürlich offen ist einmal, offen, eben gegen das Rintel, gegen den Bodensee, gegen St. Gallen. Eine gewisse Einwanderung war da gewesen. Heute natürlich überall, die Familien sind vielleicht beide. Nicht von da umeinander, also die Sprache geht ein Stück weit verloren. Unsere Lehrkräfte auch, Kindergärtnerinnen und so weiter, das ist ja kein Vorwurf. Eine Sprache lebt auch, aber so wirklich wie früher. Übrigens, eben einer, der jetzt vor 60 Jahren da gewesen wäre, wo natürlich wahrscheinlich auch bei mir sagen, aber so wie du schwätzest, das ist doch noch mal ganz rein. Also eben, eine Sprache lebt.
Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Stickereifabrikant. Ich weiss nicht, ob die stimmt, dass man sich auch ein bisschen geschämt hat. Kennen Sie die Geschichte?
Ja, ich habe die auch gehört. Natürlich die Stickereifabrikanten von Walzenhausen, die natürlich zu den Mehbesseren gehört haben im Dorf. Die Stickereien sind auf St. Gallen, in der grossen Exportmetropole. Und dann, wenn vielleicht so ein Stickereifabrikant von Walzenhausen mit seinen Töchtern bei einem Stickereibaron in St. Gallen hat die Türe zugekehrt, dann hat er denen schon eingeschärft. Gellit, sag ich denn ja nicht Mädchen, Mädchen und so weiter. Muss nicht jeder hören, als man gerade von allen zu Hause ist.
Der hat es erraten, das ist richtig. Es war Nicolas Sen mit Erinnerungen an Zirkus Renz. Die hören die Mundart-Sendung Schnabelweit hier auf SRF 1 am Donnerstagabend. Heute Abend zum Thema Appenzeller Witze.
Ja, also in St. Gallen hockt ein Gast in einem Bierrestaurant. In seinem halbvollen Becher schwimmt der Flüge. Er ruft den Serviertöchter, Fräulein, schauen Sie mal, die Flüge hier in meinem Bier rein, das ist eine Sauerei. Die Serviertöchter hat sich entschuldigt und gesagt, Excuse, ich bringe dir gerade ein neues Bier. Der Gast tut die Flüge in den Eschenbecher rein. Da kommt ein Appenzellermannli von der anderen Seite vom Tisch her und sagt, Excuse, kann ich die Flüge auch mal eine Weile haben?
Peter Eggenberger ist einer, der immer einen Witz parat hat. Peter Eggenberger, Initiant vom Witzwanderweg, der von Heiden bis Walzenhausen geht, im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Susanne Sturzenegger, ihr habt ihn als witzigen Mensch erlebt oder mit ihm unterwegs gewesen, auf dem Appenzeller Witzwanderweg von Walzenhausen bis zu der Besenbeiz zur Scheiterbiege. Seid ihr dort schon eins gewesen?
Ja, wir sind dort eins gewesen. Es war auch sehr heiss gewesen und wir sind dann natürlich froh gewesen, wenn wir zwischendurch etwas Kühles trinken kann. Und in dieser Besenbeiz zur Scheiterbeig, dort ist es besonders schön. Es ist ein schönes altes Appenzellerhaus mit dunklem Holz und vielen kleinen Fenstern. Und dann hat es auch einen schönen Garten mit Aussicht auf den Bodensee. Die Wirtin mit dem guten Namen Hilda Wirt hat uns etwas Kaltes zum Trinken aufgestellt und ein Blättchen mit einem Bandli drauf.
Mit einem Bandli?
Ja, ein Bandli. Das ist eine Appenzeller Spezialität, eine Wurst, so ähnlich wie ein Landjäger. Und dort sind wir dann eben gemütlich gesessen und dann habe ich den Witzexperten, den Peter Eggenberger, gefragt, ob der Appenzeller mit seinen Witz gerne ein bisschen Stichli oder auch Giftli.
Ich glaube schon, sie sind ein bisschen giftig. Gehört auch ein bisschen zum Wesen vom Witz, dass er eben ein bisschen Gift enthaltet, der Appenzeller Witz, und ein bisschen Sprutz. Nicht Zucker, aber in dem Fall ein bisschen Gift. Ist der Appenzeller selber giftig? Natürlich gibt es so Situationen, wo der Appenzeller schon giftig, bös kann reagieren. Ich denke auch ein bisschen an Appenzeller Bläss, wo der Wanderer anspringt und die ankläfft, eben der giftige Wachhund, der seine Aufgabe hat natürlich auf dem Hof, schon klar. Aber in der Regel ist es so, wenn man mit einem kräftigen Schritt auf den Bläs zuläuft, dann zücht er in der Regel den Schwanz ein und verreist. Und ein Stück weit ist es beim Appenzeller Mensch sehr ähnlich. Also eben, wenn jemand gut zurückgehen kann, gut parieren, verbal, dann auf das Mal ist das Gift nicht mehr da, hat sich verflüchtigt.
Es gibt einen uralten Spruch, der Appenzellerwitz ist ein Pfeilchen spitz mit etwas Balsam dran, das die Wunde heilen kann.
Ja, also der gute Appenzellerwitz ist eigentlich nicht beleidigend, er geht etwa schon an die Grenze. Hängt natürlich auch von der Befindlichkeit vom Gegenüber ab, wie gut vertreibt er da oder wie weniger gut vertreibt er da, das ist schon noch entscheidend. Aber in der Regel bleibt der gute Appenzellerwitz anständig. Kann sehr grob sein, aber ein gewisser Anstand wird gewahrt.
Was ist typisch für den Appenzellerwitz?
Ich muss sagen, es ist alle die Situation David gegen Goliath. Der kleine Appenzeller, der sich eben mit einer schlagfertigen Antwort zu wehren weiss und das Gegenüber gewissermaßen auf der geistigen Ebene Schachmatt setzt.
Da gibt es ja immer die Witze über die Appenzeller, über die kleinen Appenzeller. Geht das einem manchmal auch ein bisschen auf den Geist?
Ja, wir wären dann schon ein bisschen beim Thema, was mag man verträgen, wenn man auf das Mal selber Zielscheiben ist von gewissen Witzen. Und da hat der Appenzeller vielleicht generell ein bisschen Mühe. Er tut sehr gerne austeilen und die anderen ein bisschen dran nehmen, ein bisschen spitzeln und kögeln. Aber wenn dann auf das Mal jemand kommt, der ebenbürtig ist, dann hat er das nicht unbedingt gern. Es gibt eine schöne Definition. Witz ist Scharfsinn, Humor ist Tiefsinn. Also über sich selber können lachen, das ist wesentlich schwieriger als über einen anderen lachen. Da erfahre ich mir im Alltag nicht, wenn der andere stolpert und auf die Nase geht, denkt einem da vielleicht lustig, wenn nicht gerade etwas Grosses passiert, eine grosse Verletzung. Wenn man aber selber am Boden liegt und rundum wird schallend gelacht, ja, dann hat man da wahrscheinlich weniger gern.
Haben Sie da ein Beispiel von so einem mit?
Also, muss vorausschicken. Es war eine glatte Runde. Im Kanton Thurgi hat sich da zugetragen, Schinz, eine Stammtischrunde. Und ein kleines Appenzellermannli mit seiner Frau kommt da rein, hat wegen einem Nachtlager gefragt. Und die Thurgauer, die dann die Appenzeller am Essen waren, haben alle wieder zu dem kleinen Appenzellermannli übergeschaut. Und dann haben sie gesehen und realisiert, das ist ein Appenzeller, haben angefangen, Witze zu erzählen über die kleinen Appenzeller. Ann hat von einem Bauer zu tragen im Bericht, der Ungefühl hatte. Er sei beim Erdbeerablesen von der Laterreichheit und sofort tot gewesen.
Woher kommt denn eigentlich der Appenzellerwitz?
Es gibt eigentlich zwei Vermutungen. Die eine sagt, da geht bereits ins 15. Jahrhundert zurück, da, wo das Appenzellerland alle wieder Schwierigkeiten hatte mit dem Kloster St. Gallen, mit dem Abt von St. Gallen, die Zehnten, die all grösser geworden sind, ähnlich wie heute, wir hätten gerne höhere Steuern, wo natürlich die Vögte als Vertreter vom Abt residiert haben im Appenzellerland, wo sich bereichert haben, aufschamp bereichert. Dann hat man sich auch probiert, zuerst mit Wort zu wehren, eben mit Witz, mit Schlagfertigkeit, aber da nicht gelangt und man hat dann letztendlich zu den Waffen gegriffen. Wir wären bei dem sogenannten Appenzeller-Freiheitskrieg. Das ist eine Hypothese, eben sich auch wieder die Situation wehren als Kleiner gegen den Grösser. Und weil es halt nicht mehr geht mit Wort, dann greift man zu den Füßen oder zu den Waffen. Ich erinnere mich an den Appenzellerwitz, hat sich entwickelt oder ist breit bekannt worden mit dem Tourismus. Nicht der Tourismus, der so eingesetzt hat, Mitte 18. Jahrhundert, 1750er Jahre. Es sind vor allem deutsche Gäste gekommen und es hat einen grossen Reiseliterat gegeben, Johann Gottfried Ebel, der ein Buch geschrieben hat über das Gebirgsvolk der Appenzeller. Und da innen hat er die Appenzeller gerühmt, was er für gescheide und muntere und fröhliche und zangesfrohe Leute sagt. Wahrscheinlich hat er das Appenzellerland gerade am Sonntag bereist, als Zwischenbemerkung. Und das Buch ist aufgesogen worden in dem Deutschland, wie ein Prospekt heute. Und das hat einen Boom ausgelöst, natürlich mit einem Haufen anderer Schriften. Man wollte das lustige Völkli sehen. Man hat natürlich auch realisiert, du, das ist eine tolle Landschaft. Die Sommerfrische war hier in der Mode, nicht in diesen deutschen Tiefebenen ist dann die Sommerhitze geblieben, stehen geblieben. Und da oben geht alle frisches Lüftchen, es ist ein paar Grad kühler. Und natürlich die grosse Tradition der Molkenkuren. Da alles zusammen hat Leute gebracht. Und jetzt eben kommen wir auf den Witz zurück. Natürlich die überlegenen Leute, mindestens finanziell überlegenen Leute, die Kurgäste, die meisten eben aus dem Adelstand, denen hat man ja nicht können unhöflich gehen. Und denen hat man so ein bisschen versteckt, eben mit einem glatten Spruch, die Leute von ihren Podestchen oben runtergeholt. Ja, also kommt mir diese Geschichte in Sinn. Kursaal Hade, 1880er Jahre. Wir hatten einen pfiffigen Kurarzt, den Dr. Küng. Und am Morgen um 5:30 haben dann die Kuranten parat stehen mit dem leeren Glas für das erste Gläschen frischer, warmer Molke. Und als dann der Küng in den Saal kommt, sieht er zuvorderst in dieser Reihe Leute, die warten, an von dort mal nöbelsten Kurgäste, die Adelgund, Freifrau von Stiglitz-Lübzow aus Oberschlesien. Sie hat ihm das Glas entgegengegeben, der Doktor fängt an einfüllen und sofort hat sich die Freifrau folgendermaßen beschwert. Aber hören Sie mal, Herr Doktor, die Molke ist ja nicht einmal mehr kuhwarm. Da hat der Doktor gemeint, sie wird es denn schon noch.
Da haben wir jetzt gehört, das ist ein Witz, der sich lustig macht über einen deutschen Kurgast. Über wer hat man sonst noch Witz gemacht? Gibt es da bestimmte Muster?
Natürlich, da kann man sofort verallgemeinern. Auf die Leute ist der Witz losgegangen, die früher über dem Volk gestanden sind, auf den Podestchen oben. Nicht unsere Alten. Mögen Sie sich noch gut erinnern? Das war früher übrigens nicht nur im Appenzellerländli so gewesen. Grüezi, Herr Doktor. Grüezi, Frau Oberst. Grüezi, Herr Lehrer. Und so weiter. Eben. Und die Leute haben wir dann mit glatten Sprüchen wieder auf den Boden von uns Normalbürger oben abgeholt. Der Witz gewissermaßen als soziales Nivellierungsinstrument mit einem grossen psychohygienischen Anteil. Mhm. Ganz interessant.
Also, das sind es Lehrer, Beamte, Pferd, die drangekommen sind. Ist das so ein bisschen die Gruppe von Leuten?
Es ist so. Das hat Kurgast. Pfalzenhausen, dritter Kurtag, miserable Laune hat er gehabt. Der Hotelier sagt ihm dann, raus ganz gelaufen. Und dann läuft er aufs kleine Dörfli Rüti zu, 700 Einwohner, eines von den kleinsten Dörfern im Appenzellerland. Und am Dorfeingang verkannt er einem Bübli und in seiner schlechten Laune fragt er dann den Bub, so du, haben da auch Kommunisten in der Rüti? Und der Bübli fragt den Kommunisten, was sind denn da? Dann hat es der Freund dem Bübli folgendermaßen erklärt, schau mal, Kommunisten sind Leute, die all mehr Ferien und mehr Lohnwettungen und dafür weniger Wäsche. Da meint der Bub, ja, dann haben wir zwei, den Pfarrer und den Lehrer.
In einem Witz geht es ja normalerweise darum, dass man sich über andere lustig macht, auch über Schwächen der Menschen oder man verkehrt etwas. Gibt es dann aber auch Tabu, also gibt es Themen, wo man keinen Witz darüber macht?
Also ich würde sagen, der Witz geht eigentlich nicht auf Kosten von Randgruppen. Also denke jetzt auf Kosten von Behinderten. Da kennt der Appenzeller Witz eigentlich nicht. Oder auch die zweideutigen Geschichten gibt natürlich, die gibt's auch. Aber marginal, würde ich jetzt einmal sagen. Der Witz, wie ich gesagt, er bleibt anständig in der Regel und macht sich nicht auf Kosten ja, von gewissen randständigen Gruppen lustig.
Gibt's auch Leute, die sich aufregen über Appenzellerwitz, die gar nicht gerne haben?
Es gibt natürlich Frauen, die sagen, ja, der Witz geht all gegen die Frauen. Also sie sehen den nicht gesehen, halt der Mann kommt dran, eben der Lehrer, der Pfarrer, wie wir es bereits gesagt haben. Und warum kommen mit den Frauen dran im alten Appenzeller Witz? Natürlich, die Frau hat früher in der intakten Familie sehr eine starke Stellung gehabt. Die Frau hat das Erziehungsministerium gehabt, sein Ministerium und vor allem, was den Mann wehtat, hat sie eben aus Finanzministerium gehabt. Also sie hat eine ganz starke Stellung gehabt, ohne Stimm- und Wahlrecht. Und darum, eben, die Frau als Autorität, auch sie wird halt nicht ganz verschont.
Das ist interessant. Die Frauen kommen dran in den Witzen, weil sie das Finanzministerium und die Macht im Haus hatten. Und an dem haben die Appenzellermannen halt ein bisschen dran zu beissen gehabt. Das sagt der Appenzeller Witzexperte Peter Eggenberger, Initiant vom Appenzeller Witzwanderweg. Als nächstes erfahren wir von ihm unter anderem noch etwas über Figuren oder Original, die immer wieder vorkommen in diesen traditionellen Appenzellerwitzen.
Im Monat keine Höhle mehr. Im Fernsehen Bonanza, was wutsch noch mehr? Lauf an Kios, muss eine Zeit haben, zum Schauen, wo ich arbeiten kann. Sucht flott einen jungen, tüchtigen Mann. Sollte er möglich nicht gar Gelsucht haben. Schreib ich mich schon jetzt an, wie kein dynamischer Supermann. Sitz an die Limme, durch den Möwen zu, die haben nichts mit dem Theater zu tun. Mending fliegen die Weibchen an, schau's an. das muss ein Komik sein. Der Schatz liebt den Boxer, ein gesunder Mann. Was soll ich machen, ich weiß nicht echt. Am Ende geht's mir dann noch eibe schlecht. Dort vorne steht ein Badurschkill. Jetzt gang ich heim, es wird mir zu viel. Sitz an die Limme, schaut den Möwen zu. Die haben nichts mit dem Theater zu tun. Männchen fliegen die Weibli nach USA. Babschua, 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 Babba. Babschua, 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 Babba.
Sie hören die Mundartsendung Schnabelbein da auf SRF 1 zum Thema Appenzeller Witz. Appenzeller Witz ist bekannt in der ganzen Schweiz und seit dem letzten Jahr auch UNESCO-Kulturgut. Das heisst, der Appenzeller Witz hat auch weltweit eine kulturelle Bedeutung. Und im dritten Teil erfahren wir jetzt von Peter Eggenberger unter anderem noch etwas über Figuren oder Original, die immer wieder vorkommen in diesen traditionellen Appenzeller Witzen.
Die meisten Leute, da sehen alle wieder Land auf und Land ab, haben schon mal eine Geschichte gehört, wo ein Sippentonni eine Rolle spielt. Und allenfalls war es der Sippentonni gewesen, nicht? Der Sippentonni und seine Schwester Katrili, die hat man in der ganzen Schweiz kennt. Warum? Ein normal gewachsener Bruder ist mit ihnen von Jahrmarkt zu Jahrmarkt, so in den 1900er Jahren. Und ich bin natürlich sicher, wenn die in Basel am Barfüßer gestanden sind, der Kommentar von der Basler. Jö, wie herzig, schau mal, die kleinen Appenzellerli sind wieder da. Da wären wir beim Klischee, alle Appenzeller sind klein, alle Appenzeller sind dafür klein und schlagfertig. Später war der Sippentonni in der Wirtschaft Falken gewesen, und der Falken war jetzt die Attraktion gewesen. Alles wollte die Herrige hören, die Gaffe. Und der Sippentonni hat natürlich gewusst, er steht im Mittelpunkt. Warum? Weil er so klein ist. Aber eben, er hat sich mit der Waffe vom Geist von der Sprache gewehrt. Der Sepp Gross, deutsche Kurgast, hat auch gehört von einem marschiert zu dem Falken. Ist ein bombenlanger Mann gewesen und auf dem Kopf hat er so ein Strohhütchen gehabt, wie es hier gerade in der Mode gewesen sind. Und wo er dann am Falken herläuft, ist der Sippentonni vorausgestiegen am Fürben gewesen. Der Deutsch sieht den grossen Besen, sieht ein kleines Mannchen, hat keine Freude gehabt, läuft auf ihn zu, bleibt stehen, schaut auf ihn ab und sagt, na, Sie sind sicher der berühmte Sippentonni. Sagt er, ja, der bin ich. Und jetzt hat der grosse Deutsch eben den kleinen Appenzeller hochnehmen. Und er sagt so einem, hören Sie, kleiner Mann, ich gebe Ihnen eine deutsche Mark, wenn Sie mir den Hut vom Kopf heben können, ohne auf dieses Mäuerchen zu stehen. Der Sippentonni hat so eingeschaut und sagt, ja du, und die gibt dir einen Zweifränkler, wenn mich kannst du den Füßle blasen, ohne dich zu bücken.
Erzählt man sich eigentlich immer wieder die gleichen alten Witze mit den eben bekannten Figuren wie der Sippentonni? Oder gibt es dann auch neue, moderne Witze, aktuelle?
Ja, weniger. Also eben, wir würden ja dort wahrscheinlich im politischen Bereich hineingehen. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke oder die Aktualität des Appenzellerwitz. Es sind schon alle ein bisschen die gleichen Geschichten, die die Runde machen. Und man weiss so, wenn der Sepp das Maul auftut, dann kommen wahrscheinlich seine dran. Also eben seine Witze, seine 10, 12, die er gut gespeichert hat und gut kann erzählen. Und ich bin da natürlich ehrlich, ich erzähle auch alle ähnliche Geschichten, weil die gut laufen und weil man weiss, wie das Publikum darauf reagiert oder eben die Zuhörer. Die selben zwei Appenzeller sind am Stammtisch gehockt und der eine hat in der Zeitung gelesen und liest den anderen vor. Bundesrat Maurer besuchte den Waffenplatz Herisau. Er schlief in der Kaserne, meint der andere. Dort auch. Bei jüngeren Leuten funktioniert das vielfach nicht mehr, weil Ja, ich habe das Gefühl, die heutigen jungen Leute, die Comedy, der Schenkelklopfhumor, es muss sehr schnell schwarz oder weiß sein.
Ja.
Man mag nicht mehr studieren. Nicht? Mhm. Da hat es ja eine feine Pointe. Ich muss doch noch gewisse Überlegungen machen. Oder man muss gewisse Vorkenntnisse haben. Sonst weiss man natürlich nicht, warum dass alle anderen lachen.
Geht es Ihnen dann auch etwas so, dass Sie bei einem Witz nicht rauskommen?
Da ist mir auch schon so gegangen, oder? Dass man, natürlich, man ist im vorgerückten Alter, dass man genau ein entscheidendes Wort nicht gehört hat, dass man muss nachfragen. Was hat er jetzt gesagt?
Wie erzählt man eigentlich einen Witz, damit er gut ankommt?
Es soll möglichst kurz sein, aber etwa die braucht es einfach so ein bisschen Garnitur drum um. Man baut ein Spannungsfeld auf und dann kommt der Blitz, der einschlägt. Und eben der Blitz, der in dieser Geschichte, der Blitz, der für eine ganz unerwartete Wende sorgt. Also, wir haben ein grosses Musifest gehabt, zu Walzenhausen. Und die Herren Schulmeister haben sich engagiert, die Vorbereitung von dem Fest. Dann die Rest ringen Tag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und am Montag waren die Schulmeister so richtig auf den Felgen gewesen. Ja, was hat das für Kurve bedeutet? Stille Beschäftigung, schreibe den Aufsatz über das Musifest vom letzten Sonntag. Mein Schulfreund Hugo hat den Folgendes geschrieben. Am Sonntag war in Walzenhausen ein großes Musikfest. Sie machten auch noch einen Umzug. Zuvorderst marschierte der Gemeinderat, dann folgten 7 Jungfrauen. Auf dem Rückweg war das nicht mehr der Fall. Die Geschichten, die Episoden, die sehr kurz sind, ohne langes Brimborium, mit einer guten Pointe, wir wären wieder bei der schlagfertigen Antwort. Mir gefallen eigentlich eben die Geschichten, wo die Antwort vielleicht aus einem einzigen Wort besteht oder aus zwei, nicht? Deshalb Appenzeller, wo Bahnhofstrasse, Zürich, durch Rad läuft, natürlich ein Appenzeller, Sonntag angelegt, in der braunen Hose. Und die Hose hat er schon lange noch angehabt. Das war ein bisschen eng gewesen. Und dann eben, sieht der Appenzeller auf das Mal, eine Münze auf dem Boden glinseln. Das war ein 20er. Der hat sie gebückt und in dem Moment hat sie ihm hinten die Hose abgerupft. Und der Zürcher, der hinten reinläuft, sagt, oha, Ihnen sind meine die Hose zäng. Da meint der Appenzeller, jetzt nochmal.
Witz gibt man ja eigentlich mündlich weiter. Gibt es auch schriftliche Sammlungen?
Ja, es sind eben die Witzbücher von Rudi Rahner. Es gibt natürlich auch noch andere, die früher erschienen sind. Es gibt ein Standardwerk, Der Appenzellerwitz. Geschrieben hat er Alfred Dobler ums Jahr 1900. Und wenn man natürlich das dicke Buch mit dem Haufenmüsterli, also ein paar hundert, wenn man da durchblättert, dann sieht man schon, dass sehr viele Witze in Tat und Wort da innen sind. Er war ein Witzsammler oder hat mit seinem Buch eine Sammlung zur Verfügung gestellt, die eigentlich heute auch noch konsultiert wird. Nun ist das Buch natürlich seit vielen Jahren vergriffen, aber im einen oder anderen Büchergestell staubt es sicher mal vor sich her.
Jetzt wollen wir noch zuletzt Ihren Lieblingswitz hören.
Das wäre ein langer, kurzer. Der Sepp Deutsche Kurgast, der sehr gerne im 4-Stern-Hotel Zade übernachtet hat, war ihm zu teuer gewesen. Er hat ihn im einfacheren Gasthaus in der Nähe wegen einem Zimmer gefragt. Und die Wirtin hat den Gast, der die Haustüre geführt, saubere Zimmer, schöne Zimmer, aber natürlich ohne jeden Komfort. Und am Schluss von dem Rundgang meint der Deutsche so ein bisschen von oben herab, na, Frau Wirtin, wie viel kostet denn ein Zimmer in diesem Saustall? Da meint die Wirtin, 30 Franken pro Nacht und pro Sau.
Das wäre auch wieder so ein typischer Appenzellerwitz gewesen, der zeigt, dass so kleine Leute nicht auf den Kopf gefallen sind. Ihr habt Peter Eggenberger gehört, Appenzeller Witzexperte, Journalist und Buchautor. Sein letztes Buch, das er geschrieben hat, Lesen und Lachen, Appenzeller Geschichten, davon gibt es so ein Hörbuch, das heisst entsprechend Losen und Lachen. Ihr hört die Sendung Schnabelweit, Mundart-Sendung Schnabelweit. In 4 Minuten ist es 10. Thank you. Ihr hört SRF 1 am Donnerstagabend. Jetzt ist es 10 Uhr, die neuesten Informationen zum Unwetter am Eidgenössischen Turnfest in Biel.
SRF 1 Nachrichten. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.